Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein Gast heute ist Rebecca, die vor ziemlich genau 3 Jahren von ihrer Geburt im Podcast erzählt hat. Rebecca hatte einen ungeplanten Kaiserschnitt und hat einen T-Schnitt bekommen, also eine Kaiserschnittnarbe, die eine etwas andere Form als gewöhnlich hat. Und Rebecca und ich sind über die Jahre in Kontakt geblieben und sie hat mich gefragt, ob sie erneut zu mir in den Podcast kommen könnte, um einfach über ein paar Aspekte zu sprechen, die ihr damals noch gar nicht so bewusst waren. Sie hat recht kurz nach der Geburt ihrer Tochter von ihrer Geburt erzählt und hat natürlich jetzt in den letzten 3 Jahren Mutterschaft vieles an Erlebnissen und Erfahrungen hinzugewonnen und hat sich auch einfach beruflich weiterentwickelt. Sie ist Physiotherapeutin und mittlerweile wirklich spezialisiert auf die Frauengesundheit und behandelt auch Frauen mit Kaiserschnittnarben. Und deshalb sprechen wir heute über diese Dinge, die Rebecca vor 3 Jahren noch nicht wusste oder noch nicht geteilt hat. Auch über den Einfluss von sexualisierter Gewalt, sowohl auf die Geburt als auch auf Mutterschaft und dann natürlich viel über die Kaiserschnittnarben. Also es ist ein umfassendes Gespräch mit vielen, vielen Themen. Und bevor wir mit diesem tollen Gespräch anfangen, möchte ich kurz darauf aufmerksam machen, dass es eine neue Spendenaktion gibt für die Wiener Hausgeburtshebamme Margarete Warner. Ich werde in den Shownotes die Folgen verlinken, die es bis jetzt zum Fall Margarete Warner im Podcast gibt, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede. Und zwar wurde das Urteil gegen Margarete vom Berufungsgericht aufgehoben. Ein aufgehobenes Urteil ist leider noch kein Freispruch. Und der Fall wurde zurückgeschickt in die erste Instanz. Das heißt, es wird vom Landesgericht Wien eine erneute Prüfung des Falles geben und es werden Beweismittel zugelassen und Zeugenaussagen, die in der ersten Verhandlung vom Richter abgelehnt worden sind. Und so wird der Fall einfach neu verhandelt, was erstmal gute Nachrichten sind. Aber wie gesagt, es ist noch ein langer Weg bis zu einem hoffentlichen Freispruch. Und diese neue Verhandlung kostet Margarete natürlich viel Geld in Anwaltskosten. Und dafür gibt es jetzt diese erneute Spendenaktion. Der Link dazu ist in den Shownotes. Und alle, die damals in der ersten Spendenaktion schon Geld gespendet haben, vielen, vielen Dank. Und alle, die jetzt nochmal spenden oder zum ersten Mal spenden, vielen Dank. Es hilft einfach weiter Gerechtigkeit für Geburt, Gebärende und Hebammen zu bringen. Vielen Dank und jetzt geht es los mit Rebeccas zweiter Geschichte oder den Rückblick auf ihre erste Geburt. Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen, Rebecca. Schön, dass du heute zum zweiten Mal zu mir zu Gast bist. Und es ist eine ganz besondere Folge, weil du nicht zum zweiten Mal bei mir zu Gast bist, weil du eine weitere Geburtsgeschichte erzählst, sondern weil du darauf gekommen bist, dass es Aspekte deiner Geburtsgeschichte gibt, die du beim ersten Mal nicht erzählt hast und über die du gerne reden wolltest und weil sich auch einfach dein Erfahrungshorizont in den letzten Jahren seit der Geburt deiner Tochter sehr erweitert hat, beruflich als Physiotherapeutin. Und ja, wir beide haben dann einfach beschlossen, dass wir ein Take Two machen und über ein paar Dinge sprechen. Vielleicht kannst du dich einfach nochmal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation jetzt aus? Und vielleicht einfach noch 2, 3 Sätze zu deiner ersten Geburt sagen.
Jawohl. Ich freue mich, da zu sein. Hallo. Mein Herz pocht gerade ein bisschen, also falls ich schneller rede, liegt es daran. Mein Name ist Rebecca. Ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre alt. Wir wohnen in Offenburg und mit wir meine ich meine 3-jährige Tochter. Und ich wohne jetzt mittlerweile noch mit einer anderen Mama und ihrem Sohn zusammen. Also ja, ist durchaus viel passiert. Es ist noch eine Trennung zwischendrin passiert. Und beruflich habe ich mich mittlerweile auf rund um Frauengesundheit spezialisiert. Das heißt, ich mache Schwangerschaftssportkurse, ich mache Rückbildungskurse, bald kommt noch ein Mama-Fitnesskurs dazu. Ich bin Beckenbodentherapeutin und ja, deswegen sehr viel um die Stärkung der Frau. Ach so, den wichtigsten Teil habe ich noch vergessen, der gerade als Zusatz dazu kommt. Ich bin gerade noch in Ausbildung zur Doula und zur Hypnobirthing-Kursleitung.
Wow, busy auf jeden Fall. Und ja, sag da nochmal kurz 2, 3 Sätze zu der Geburt deiner Tochter.
Mhm. Ja, also da ich ja früher auch schon Physiotherapeutin war, schon als ich schwanger war, hatte ich da schon ein bisschen Background-Info. Und Thema Beckenboden hat mich sowieso auch während der Ausbildung schon interessiert, aber habe mich da nicht wirklich drauf spezialisiert, weil ich auch kein Vorbild in die Richtung hatte. Aber ich habe die Vorbereitung sehr, sehr, sehr ernst genommen. Ich habe sehr viele Dokus geschaut, Podcasts gehört und mich sonst in sämtliche Richtungen informiert. Ich würde sagen, ich war eine gut vorbereitete Schwangere, auch realistisch vorbereitet, aber halt alles im Alleingang. Also ich hatte da keine Doula-Unterstützung und keine Beleghebamme, die mich begleitet hat, sodass dann halt doch der Klinikablauf, mir in die Wege kam. Und letztendlich auch zu einer Traumatisierung geführt hat, weil ich ja nicht anständig begleitet wurde, also nicht gut mit mir kommuniziert wurde, dass viel Fremdbestimmung am Start war. Und dann wurde aus stundenlanger, ich habe alles alleine gerockt, Wehenarbeit, vollständig Muttermundöffnung, dann eiliger Kaiserschnitt mit T-Schnitt.
Und den T-Schnitt musst du, glaube ich, gleich nochmal erklären, was ein T-Schnitt ist, vielleicht auch im Gegensatz zu einem klassischen Schnitt.
Yes, nichts lieber als das. Also da, ich habe mich sehr gut eingelesen, auch damals schon. klassischer Kaiserschnitt, also nee, nicht klassisch, sondern so wie es heutzutage gemacht wird, ist ein tiefer horizontaler Schnitt, also quer. Und wirklich im unteren Bereich von der Gebärmutter, weil sie festgestellt haben, dass das zu weniger Komplikationen führt, wenn danach nochmal eine Vaginalgeburt stattfindet. So wurde bei mir auch angefangen. Also vor allem auch die äußere Narbe, das heißt, was am Bauch ist, ist bei mir einfach nur ein tiefer Querschnitt, ein ganz normaler in Anführungszeichen. Und als sie dann aber versucht haben, meine Tochter da rauszuholen, war sie schon so verkeilt im Becken, dass sie da nicht rankamen. Dann haben sie den Schnitt erstmal längs nach oben ein bisschen erweitert und aber letztendlich auch noch ein bisschen nach unten. Also eigentlich habe ich ein Pluszeichen, weil T-Schnitt bedeutet eben einfach, ja, es sieht aus wie ein T, nur muss es nicht unbedingt so langgezogen sein. Also es sind wirklich eher sehr kurze Längsschnitte, die gemacht wurden, aber das heißt dann eben T-Schnitt. Und das ist nur an der Gebärmutter, das sieht man nicht von außen.
Genau, du hast gerade schon auch das Thema dann für weitere Geburten angesprochen und mir ist dann aufgefallen in deiner Antwort, weil ich gerade in meiner Frage gesagt habe, im Gegensatz zu einer klassischen Narbe, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil früher hieß der klassische Kaiserschnitt war der vertikale, also vom Bauchnabel runter zum Becken hin, zu den Beckenknochen. Mhm. Das ist die klassische Kaiserschnittnarbe und heute haben wir die horizontale.
Genau, genau. Also eigentlich classical ist eigentlich der Längsschnitt, ja, der aber heutzutage kaum noch gemacht wird. Ja. Extrem selten. Also ja.
Meine Oma hat damals noch in den 60er Jahren mit meinem Onkel, sie hat einen klassischen Kaiserschnitt, hat danach aber ganz unkompliziert meine Mutter vaginal zur Welt gebracht. Aber wie gesagt, es wird heute nicht mehr gemacht, weil, wie du gesagt hast, für weitere vaginale Geburten ist das weniger belastend für die Gebärmutter.
Genau.
Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, wie alt deine Tochter war, als wir deine Geburtsgeschichte aufgenommen haben. Aber es war noch alles sehr frisch. Und du hast ja gesagt, dass es einfach Aspekte gab, die du damals nicht angesprochen hast, die vielleicht auch in deinen Geburtsverlauf, aber wahrscheinlich auch im Wochenbett und vielleicht auch schon davor einfach mit einer Rolle gespielt haben. Magst du da vielleicht einfach mal anfangen zu erzählen?
Extrem viele Faktoren, ja. Also ich glaube, was wir Frauen wahrscheinlich sehr alle haben, ist so ein Good-Girl-Syndrom, dass wir halt dazu erzogen wurden, wir sollen gute, brave, ruhige Mädchen sein und halt mitmachen. Die Aggressiven sind ja die Jungs und die sich wehren und so weiter und wir machen eher alles mit. Da muss ich mir jetzt ein bisschen sortieren, wo ich da anfange, aber Ich bin auch eine Frau, deswegen wurde ich auch dazu erzogen, mitzumachen. Und viele haben ja schon von dem Begriff, nee, jetzt komme ich selber nicht mehr drauf. Wenn man alles mitmacht. People-pleasing, haha, genau, People-pleaser sind gerne weiblich. Ja.
Wie hat dieses People-pleasing sich in deiner Schwangerschaft und auch vielleicht unter der Geburt, wie hat sich das ausgedrückt und vielleicht auch in der Beziehung zu deinem damaligen Partner, dem Vater von deiner Tochter?
Also ich persönlich habe in meiner Kindheit jetzt nicht wirklich viel beigebracht bekommen, auf meine Gefühle zu hören und die ernst zu nehmen und das vor allem auch auszusprechen, sondern es war immer alles von mehreren Seiten, aber so ein, ja komm, jetzt stell dich nicht so an, jetzt sei nicht so sensibel, ist doch nicht so schlimm. Ich glaube, das sind so Sätze, die viele gehört haben und das ist auch ein Glaubenssatz, der immer noch aktiv ist in mir, den ich aber halt mittlerweile bewusst habe und damals nicht wirklich bewusst hatte. Das hat sich natürlich auf sämtliche Ebenen ausgewirkt, also auch auf Beziehungen, auch wenn ich schon immer ein ziemlich reflektierter Mensch war und mich da sehr viel auch belesen habe mit Psychologiebüchern und mit Selbsthilfebüchern und so weiter, aber trotzdem, so Glaubenssätze sind einfach sehr, sehr stark und ich habe vieles toleriert und vieles gemacht, wo ich dann im Laufe der Schwangerschaft festgestellt habe, wenn ich mitkriegen würde, dass meine Tochter sowas macht oder mitmacht, dann wäre ich besorgt. Warum bin ich bei mir nicht so besorgt? Und dann hat sich so alles angefangen, ein bisschen aufzulösen. Aber wenn man das halt erst in der Schwangerschaft feststellt, da sind noch so viele andere Themen, allein schon nur die Organisation von der Zeit danach und überhaupt meine körperliche Veränderung und was muss ich alles vorbereiten, die allein schon nur körperliche Geburtsvorbereitung etc., also was da alles hochkommen kann, auch an emotionalen Themen, das ist gar nicht wirklich stemmbar in so einer kurzen Zeit, vor allem nicht alleine. Und ja, man kann sich denken, das hat sich auch auf Beziehungen ausgewirkt, dass ich mir selber immer wieder gesagt habe, stell dich doch nicht so an, ist doch nicht so schlimm und alles liegt ja nur an mir, ich übertreibe halt. Ja, also da möchte ich jetzt nicht so sehr aufs Detail eingehen, aber das, klar, macht halt auch einen Einfluss auf die Beziehung und auch auf die Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung, wenn man dann sämtliche, naja, nett gesagt, Empfehlungen bekommt, aber eigentlich sind es eher ja fast schon Übergriffe, wenn dann gesagt wird, ja, wir müssen jetzt einleiten oder wir müssen das so und so machen, ohne wirklich individuell zu schauen. Und ich will ja nicht kompliziert sein, ich will ja nicht anstrengend sein, ich will ja eine gute, brave Frau und Schwangere sein und dann mache ich das. Aber dann gleichzeitig war immer so eine Abwehr in mir, wo ich dann auch aber gemerkt habe, ich will das eigentlich gar nicht. Aber ich will ja jetzt auch nicht übertreiben. Und ich will ja auch reasonable sein. Ich will ja nicht mein Kind und mich in Gefahr bringen. Aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Und dann riesiges Hin und Her in mir drin, wo ich aber versucht habe, ganz im Hypno-Birthing-Modus zu bleiben, im Stay-Positive-Modus, der aber auch eher toxisch-positiv war. So, nein, nein, ist alles gut, das kriege ich schon hin. Das hat schon alles seinen Sinn und es ist alles fein. Aber eigentlich war es nicht fein.
Du bist jetzt zurzeit nicht schwanger, planst keine neue Geburt jetzt gerade. Mhm. Wenn du jetzt schwanger wärst oder auch vielleicht in Zukunft wieder schwanger sein wirst und nochmal ein Kind bekommst, was würdest du mit dem jetzigen Wissen anders machen, anders für dich umsetzen?
Ich würde mich sofort um eine Doula kümmern, für Schwangerschaft, Geburt und für Wochenbett. Da würde ich auch Geld dafür in die Hand nehmen, das ist gerade egal. Nee, hat eine bestimmte Grenze, aber ich würde auch über 1.000 Euro dafür zahlen, weil ich hatte mich damals schon über Doula so ein bisschen informiert, weil mir das tatsächlich auch empfohlen wurde von der Hebamme, die ich angeschrieben habe, der ich so ein bisschen was über mich erzählt hatte. Habe dann aber geguckt, was kostet denn so eine Doula? Habe ich gelesen, ja, so eine Geburtsbegleitung können dann schon 900 Euro sein. Und da war ich so, kriege ich schon hin. Ich mache das einfach im Alleingang. Ich informiere mich ganz viel und ja, Ich hatte auch sehr viel Wissen, aber es ist halt schwierig, alles alleine zu stemmen und dann auch nur eine weitere Person zu instruieren, also den Partner, alles abzudecken.
Und Wissen ist ja das eine, aber die Umsetzung und auch das, ich sag mal, das körperliche Verständnis ist nochmal was anderes.
Absolut, ja. Und aber eben, ich finde auch der Faktor, alles so alleine zu stemmen. Und ich habe früher immer sehr gerne alleine gearbeitet. Ich fand Gruppenarbeiten immer wahnsinnig anstrengend, weil ich mich da auf so viele verschiedene Leute einstimmen musste. Das habe ich da auch einfach angewendet, aber ich dachte letztendlich, oder mittlerweile denke ich, letztendlich sollen ja die Personen, die eine Schwangere, eine Gebärende begleiten, sich auf die Schwangere einstellen, sodass ich mich da auch fallen lassen kann und dann nicht gucken muss, okay, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und dann da niemanden mitzunehmen außer dem Partner und dann niemanden in diesen Kreis quasi einzuweihen, ist ja eher kontraproduktiv, weil wenn du in die Klinik gehst, sind ja fremde Menschen da. Da musst du dich ja auf andere einstellen. Und wenn du da keine Person hast, die deinen Raum hält, dann wird es erst recht anstrengend. Also deswegen, ich würde sofort mir eine Doula engagieren. Ich würde nochmal gezielter Übungen machen. Ich habe damals schon Schwangerschaftstraining gemacht, da habe ich aber einfach immer in YouTube was eingegeben. Jetzt würde ich nochmal gezielter gucken, dass ich Übungen mache, wo ich den Beckenboden sowohl trainiere, als auch flexibel und beweglich halte und da auch schöne beckenöffnende Bewegungen mache. Verschiedene Positionen ausprobiere, damit mein Körper gut im Fluss bleiben kann, weil letztendlich können wir während der Geburt auch nur die Bewegungen umsetzen, die wir schon mal gemacht haben. Der Körper greift auf das zurück, was er kennt, und wenn er nichts kennt, außer liegen und sitzen, dann wird er wahrscheinlich auch nur liegen und sitzen oder tendenziell eher liegen. Also das wären Sachen, die ich definitiv machen würde. Und ich glaube, ich würde eher auf eine Hebammenbegleitung switchen. Also dann nur für die Ultraschalle zur Gyn gehen, keinen Zuckertest machen. All solche Sachen, wo ich früher dachte, ja komm, so alternativ muss ich ja jetzt nicht sein. Das aber mittlerweile wäre ich so eine Alternative anstrengende, ja.
Lustig, dass du gleich wieder sagst, so eine Alternative anstrengende. Da ist gleich wieder eine Bewertung über dich selber. Die einfach zeigt, wie tief diese Muster auch liegen und auch greifen. Darf ich beim Zuckertest nachhaken? Würdest du ihn aus Prinzip nicht machen oder würdest du ihn reflektiert machen, wenn es Anzeichen gibt, dass er notwendig ist?
Ich würde ihn eher machen, wenn es Anzeichen gibt, und dann aber auch tendenziell eher den großen Test und nicht den kleinen, weil ich mittlerweile auch gelernt habe, der kleine ist ziemlicher Quatsch. Und wenn, dann wäre ich wahrscheinlich eher dabei, Tagesprofile zu machen, dass ich selber immer wieder abchecke. Dann habe ich es selber in der Hand und kann für mich immer wieder gucken.
Ja, ist ein großes Thema, dieser Test. Und ich finde es immer schwierig zu sagen, kategorisch irgendwas komplett abzulehnen, nur weil man dagegen ist. Und ich denke, wie du gerade gesagt hast, es gibt Vorstufen, man kann selber auf seine Ernährung achten, man kann selber ein Tagesprofil machen. Wobei man sagen muss, dass die Geräte, mit denen man zu Hause misst, halt nicht ganz so genau sind wie tatsächlich der Bluttest. Aber ja, dass man da einfach individuell schauen kann, gibt es Anzeichen, dass dieser große Test wirklich hilfreich sein kann, um Dinge auszuschließen oder auch zu bestätigen. Oder ob man einfach sagen kann, ich tue Dinge, die es einfach sehr unwahrscheinlich machen, dass bei mir ein Schwangerschaftsdiabetes sich entwickelt.
Individuell ist sowieso immer wichtig und irgendwie nicht sonderlich beachtet.
Ja. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass du in deiner Jugend auch schon Erfahrungen gemacht hast von sexuellen Übergriffen, von sexueller Gewalt. Wie hat sich das auf diesen Schwangerschafts- und Geburtsprozess für dich ausgewirkt? Und vielleicht, wie hat sich auch das Mutterwerden einer Tochter, wie hat dich das nochmal verändert in Bezug zu dieser Erfahrung?
Das spielt eigentlich genau in dieses ich will gutes, braves Mädchen sein rein. Also das war jetzt keine, ich sag mal, langjährig anhaltende Erfahrung. Aber das war auf jeden Fall ein Übergriff online von einem Pädophilen. Und ansonsten habe ich halt auch diese muss es leider sagen, typischen Erfahrung gemacht, dass halt flapsige Kommentare gemacht werden oder auch ein Nein nicht akzeptiert wird, wo ich dann selber die Grenzen aufgeweicht habe, weil ich habe gemerkt, okay, mein Nein wird nicht akzeptiert, aber komm, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht, dann mache ich halt jetzt mit. Also dementsprechend, es waren immer eher so weichere Grenzen, die aufgeweicht wurden, aber wo ich mir selber auf jeden Fall nichts Gutes damit getan habe. Und das war jetzt eben kein einschneidendes Erlebnis, wo ich dachte, okay, das könnte für mich eine Rolle spielen, sondern ich habe dann im Laufe der Mutterschaft gemerkt, okay, da gibt es extrem viele Stellen in meinem Leben, wo ich mich selber nicht ernst genommen habe, wo ich mir selber nicht geglaubt habe, dass es sich für mich nicht stimmig angefühlt hat, was dann eben zu diesem ständigen Hin und Her in meinem Kopf geführt hat, weil ich will mich ja ernst nehmen, aber ist es überhaupt so schlimm? Und wie gesagt, der Vergleich, was würde ich fühlen, wenn meine Tochter das mitmachen würde? Das war dann immer wieder in meinem Kopf und hat sich wiederholt und dadurch kam extrem viel Veränderung für mich. Aber halt erst im Nachgang, weil erstmal war sehr viel kognitive Dissonanz auch im Spiel, weil wenn plötzlich so viel Veränderung einbricht und man muss ja aber trotzdem auch irgendwie funktionieren und will ja nicht komplett aufgelöst in eine Geburt gehen, muss man sich irgendwie erstmal erträglich machen im Kopf.
Ja, absolut. Und dieses erträglich machen ist ja erst einmal auch ein Schutzmechanismus des Körpers, der total gut ist, ja, weil wenn der nicht da wäre, was wäre die andere Konsequenz? Völlig ungefiltert mit diesen ganzen Gefühlen und diesen inneren Widersprüchen in eine Geburt zu gehen, ohne dass sie würdevoll gehalten und auch verarbeitet oder integriert worden sind. Ja, das ist natürlich das Ideal, dass das passiert, schon im Vorfeld einer Geburt, idealerweise sogar schon im Vorfeld der Schwangerschaft. Aber wie du gesagt hast, ist einfach, die Schwangerschaft ist so ein vulnerabler Zeitraum, wo einfach solche Dinge hochkommen. Und ich erkenne mich da sehr gut. Das war auch in meiner ersten Schwangerschaft, kam auch ganz viel von diesen Themen hoch, von sexuellen Grenzüberschreitungen, von People-Pleasing. Und ich habe das immer angeschaut und habe dann gedacht, oh, das ist jetzt viel zu groß und es hat gerade keinen Platz oder ich habe jetzt gerade nicht den Raum, das irgendwie mir wirklich gut anzuschauen und es dann auch halten zu können. Deswegen mache ich es lieber zu.
Ja.
Und stecke es weg.
Ja.
Kannst du vielleicht nochmal, um jetzt nochmal genau diesen Bezug zur Geburt herzustellen, gab es unter der Geburt so Momente, wo du vielleicht dich erinnert hast an vergangene Grenzüberschreitungen oder wo du eigentlich Nein sagen wolltest und es nicht getan hast?
Ja, also schon ein weicherer Moment war dann schon, bevor ich in den Kreissaal kam. Also dazu muss ich wahrscheinlich zur Aufklärung dazu sagen. Es wurde eben eingeleitet bei ET plus 7. Das heißt, ich war dann schon abends in der Klinik, habe da die Nacht verbracht und am nächsten Tag ging es dann, nachdem der Ballonkatheter raus war, weiter mit Prostaglandin. Was sehr gut gewirkt hat, also ich war scheinbar schon sehr, sehr geburtsbereit und habe einen kleinen Anstupser gebraucht. Vielleicht hätte auch die Nacht in der Klinik schon gereicht, wer weiß. Also ohne jegliche Einleitung. Also ich war da sehr lange alleine, was ich aber als gut empfunden habe. Und dann, als die Hebamme immer mal wieder reingeschaut hat und die hatte nicht viel Zeit, weil halt sehr viel los war an dem Tag, deswegen war ich auch so lange nicht im Kreissaal, da wollte sie mich dann nochmal während der Wehe zum Beispiel untersuchen. Und das war was, wo ich dachte, oh nee, ich will nicht liegen dabei und ich will nicht, dass jemand währenddessen seine Finger in mir hat. Aber das war noch was, da hat sie zumindest respektvoll nachgefragt und mein Gefühl war da auch, okay, wenn ich das dann hinter mir habe, dann ist aber jetzt auch mal gut und dann kann ich endlich in meinen Flow kommen. Also ich war die ganze Zeit auf dem Warten, dass ich in meinen Flow kommen kann und nicht mehr ständig sprechen und für mich selber irgendwie eine Grenze wahren muss. Also das war so der erste Moment, würde ich sagen, der aber noch nicht schlimm wirklich war. Sie hat das auch sehr respektvoll gemacht und das hat dann auch nicht sonderlich wehgetan. Also ich glaube, das Schmerzhafteste war das Liegen, weil ich Liegen einfach schrecklich fand. Ja, Dann im Kreißsaal, also wer die Folge angehört hat oder noch anhört, weiß, dass es im Kreißsaal sehr schnell ging. Also dann endlich dort angekommen, war dann eh schon spontaner Fruchtblasensprung und dann gingen die Presswehen los, wo dann fraglich war, in welcher Position meine Tochter liegt. Spoiler, Gesichtslage, vaginal geburtsunmöglich. Und der dritte Arzt, also die vorher waren es zwei Ärztinnen, dann kam der Arzt, der mich nochmal untersucht und dann quasi den Kaiserschnitt angeordert hat. Der hatte dann nicht mal sich die Mühe gemacht, mich zu fragen oder sich vorzustellen, ob er mich untersuchen darf. Das war dann, ich glaube, seinen Namen hat er gar nicht gesagt. Ich habe den nur gehört, weil mit ihm gesprochen wurde. Ich würde sie gerade mal untersuchen, hat er dann nur gesagt und dann plupp. Und das war auch nicht gerade angenehm. Also das war auf jeden Fall was, wo ich eigentlich gerne Nein gesagt hätte, aber dann schon so in diesem Stressmodus war, im Freeze und im Fawn. Also nicht nur Flucht oder Kampf, weil Flucht oder Kampf ist nicht wirklich möglich, sondern erstarren und mitmachen und hoffentlich geht alles gut. Also er hatte nicht nur kurz getastet, sondern er hatte länger getastet. Er hat nicht erklärt, was er da macht. Ich weiß nicht, ob er vielleicht versucht hat, die Position nochmal zu ändern. Aber es war auf jeden Fall sehr schmerzhaft. Ich habe immer wieder Au aufgeschrien und habe körperlich quasi gezeigt, dass es nicht gut tut, ist blöd gesagt, also mehr als nicht gut tut und dass es nicht in Ordnung für mich ist, aber ich habe halt kein Nein gesagt, ne? Das ist auch sowas, wo ich finde, das geht in die Richtung schon von sexuellen Übergriffen, weil ich habe zwar nicht Nein gesagt, aber nicht Nein sagen heißt nicht Ja. Und wenn man schon Au aufschreit, ist es nicht in Ordnung, finde ich, dann zu sagen, alles gut, alles gut. Das war dann nämlich so seine Reaktion auf meinen Au, ist alles gut.
Ja, nee? Ich meine, da ist so viel. Ein, ich untersuche sie jetzt mal, ist keine informierte Aufklärung und auch kein informiertes Einverständnis.
Ja.
Ja, weil er in dem Moment eigentlich nicht gesagt habe, ich würde sie jetzt gerne untersuchen. Ist das okay? Darf ich das machen? Ja oder nein? Er hat dir keine Wahl gelassen. Er hat es einfach gesagt, dass er es jetzt macht und dass er dann tut. Und natürlich ist eine Geburt bis zu einem gewissen Grad ein anderer Umstand als eine Interaktion außerhalb eines Kreißsaals. Und trotzdem, das ist ja auch das, was mich bis heute an meiner ersten Geburtserfahrung so schockiert, weil bei mir war es die Hebamme, die, obwohl ich geschrien habe, aufhören, obwohl ich körperlich versucht habe, mich von ihr wegzuwinden, was unmöglich war, weil das Bett hinter mir war, die weitergemacht hat. Und also wenn ich jemanden erzähle, dass ich in einer Situation war, wo eine Person, entweder wie in meinem Fall, wenn ich sage, ich habe der Person erlaubt, ihre Finger in meine Vagina zu tun und habe dann geschrien, aufhören, und sie hat weitergemacht. Mhm. Oder in deinem Fall, wenn du sagst, ich war in einer Situation, da hat jemand ohne zu fragen seine Finger in meine Vagina getan und ich habe geschrien, au, au, und die Person hat nicht aufgehört und gesagt, alles ist gut. Wenn wir nicht sagen, es war Geburt, wenn wir es einfach nur so darstellen würden, bei allen Leuten die Alarmglocken angehen, ja, es wäre ein Akt, der vor dem Gesetz strafbar ist. Aber dadurch, dass es in einem Kreißsaal passiert ist, unter einer Geburt, wird angenommen, dass es ja zum Besten der Frau und zum Besten des Kindes in der Situation war. Und deshalb ist es in Ordnung und hat keinerlei Konsequenzen für die Menschen, die das tun. Natürlich hat es Konsequenzen gehabt für dich. Es hat Konsequenzen gehabt für mich. Und wahrscheinlich auch hat sich das auf unsere Kinder ausgewirkt. Das ist einfach in meiner Meinung nach eine große Ungerechtigkeit, auch in unserem Rechtssystem. Und ich sage nicht, dass alle Hebammen und alle Ärzte verklagt werden sollen. Da will ich auch nicht hin. Aber ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen, Geburtshelfer, die solches Verhalten an den Tag legen, dass die da reflektierter darüber sind. Und einfach ihr Verhalten ändern, dahingehend, um Einverständnis zu fragen, ein Nein zu akzeptieren. Mhm. Und wenn Frauen sagen, au, es tut weh, dann auch aufzuhören und eine Pause zu machen. Und klar, es gibt Situationen, da geht es um Leben und Tod, aber ich glaube, die sind viel, 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 viel seltener, als wir oft denken oder als uns auch weisgemacht wird. Aber da kommen wir dann schon wieder zu dem nächsten Problem, dass halt die Geburtshelferinnen immer die Haftpflichtversicherung im Nacken haben und denken, wenn jetzt was passiert, dann muss ich dafür bezahlen. Das artet jetzt ziemlich aus. Vielleicht belassen wir es einfach da.
Viele von euch wissen, dass ich schon seit über einem Jahrzehnt Yoga praktiziere und auch unterrichte und eine Spezialisierung auf Prä- und Postnatal-Yoga habe. Wenn du dir in deiner Schwangerschaft mehr Bewegung, Entspannung und Verbindung wünschst, dann habe ich etwas für dich. Meine neue Yoga-Online-Videothek für Schwangere. Dort findest du aufgezeichnete Schwangerschafts-Yoga-Klassen, die ich in den Jahren 22 und 23 aufgenommen habe. Und das sind alles Klassen im hybriden Format. Das heißt, ich habe damals Frauen live im Studio unterrichtet und manchmal waren auch Teilnehmerinnen dabei, die von zu Hause online mitgemacht haben. Das Besondere daran ist, dass diese Klassen dadurch total interaktiv und lebendig sind. Ich gehe auf echte Fragen und individuelle Bedürfnisse ein, egal ob es um Entspannung, sanfte Kräftigung, Atemtechniken oder geburtsvorbereitende Übungen geht. Du bekommst also keine anonyme Standardaufnahme, sondern das authentische Gefühl einer echten Schwangerschafts-Yoga-Stunde mit echten Frauen, echten Themen und natürlich ganz viel Raum für dich. In der Videothek sind über 30 Klassen, auf die du deine ganze Schwangerschaft über Zugriff hast, für nur 69 Euro. Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes.
Wir haben deine Geburtsgeschichte recht kurz aufgenommen, nachdem deine Tochter geboren worden ist. Wir wissen alle, dass Postpartum länger ist als nur 6 Wochen und dass auch die Erholung des Körpers nach Schwangerschaft und Geburt ein manchmal jahrelanger Prozess ist. Wie war es für dich als Physiotherapeutin, nicht nur in diesen ersten paar Monaten, sondern jetzt wirklich die ersten 3 Jahre, mit deiner Kaiserschnittnarbe? Wie hat sich das auf dich ausgewirkt? Für dich persönlich, aber was hast du vielleicht auch geändert in deiner Arbeit, in der Arbeit mit Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten? Oder andere starke Geburtsverletzungen?
Die hatte ich vorher gar nicht, diese Frauen. Die habe ich erst danach gekriegt. Wo fange ich an? Also die Narbe war an für sich für mich nie wirklich ein Problem. Ich habe aber halt auch angefangen, alles sehr schnell aufzuarbeiten und da das Bestmögliche für mich zu tun. Also ich bin jemand, der Emotionen eben nicht sonderlich gut wegstecken kann und da irgendwie so einen Deckel drauf machen kann, weil ich habe gemerkt, dass es oft stark hochkam, sodass der erste Schritt eigentlich der Narbenbearbeitung für mich schon mal die emotionale Verarbeitung war. Es gibt da auch sehr viele, die dann eben nach einer traumatischen Erfahrung, gerade also nach traumatischem Kaiserschnitt vor allem, die Narbe nicht wirklich berühren können. Und ich wusste aus physiotherapeutischem Background, Narbengewebe muss bewegt werden, weil Narbengewebe ist schlechter durchblutet und kann dann auch wie so eine Barriere bilden im Körper, dass da einfach die Bewegungen schlechter weitergeleitet werden, dass es Sensibilitätsprobleme gibt, irgendwie so Taubheit oder auch Schmerzen, diffuse Schmerzen, die auftreten. Also das wusste ich für mich damals schon, sodass ich da gleich eigentlich ab Tag 1 nicht mit Narbenmassage begonnen habe, aber ab Tag 1 begonnen habe, Ausgleichsbewegungen zu machen, weil ich wusste, ich war schon nach unten geneigt, weil halt eben der Zug von der Narbe da war und ich wusste, hey, ich will nicht in so einer krummen Haltung landen. Das heißt, ich habe eigentlich schon ab Tag 1, wo ich am Bett gesessen bin, immer wieder so öffnende Bewegungen gemacht und habe geguckt, was ist da für mich tolerabel von der Narbe her. Und immer wieder überprüft, ja, was mache ich gerade im Alltag viel? Was bräuchte ich eher als Ausgleich dafür jetzt auf die Bewegungen bezogen? Und das ist eigentlich schon die erste Behandlung von einer Bauchnarbe. Tiefe Atmung, weil ich auch da wusste, wenn ich nur hier oben atme, wird auch hier unten weniger bewegt. Abgesehen davon, dass halt auch weniger Sauerstoff ankommt und mein Nervensystem ein bisschen gestresster ist. Also Ausgleichsbewegungen und tiefe Bauchatmung sind schon mal Keyplayer. Im weiteren Verlauf habe ich dann die Narbe selber immer wieder massiert. Und das mache ich auch heutzutage noch jeden Abend, wenn wir im Bett liegen und ich gerade die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen habe. Wir machen das Licht aus und dann fange ich erstmal an, bei mir selber zu massieren. Einfach zum Reinspüren. Irgendwie, das ist für mich so eine schöne Routine auch geworden. Und manchmal spüre ich auch noch wie Verklebungen. Verklebung ist eigentlich kein korrekter Begriff, was im Körper passiert, aber es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, habe ich den Eindruck, ah ja, da ist irgendwie ein bisschen weniger weich als auf der anderen Seite. Und ich bewege das immer wieder durch, weil Narbengewebe ist immer schlechter durchblutet als normales Hautgewebe. Das ist gerade egal, ob am Bauch, am Damm, am Knie oder sonst wo. Die brauchen immer Aufmerksamkeit und die gebe ich auch jetzt bei Frauen, die in die Behandlung kommen. Aber du willst gerade noch was fragen?
Genau, ich wollte fragen, du hast gesagt, Verklebung ist eigentlich nicht der richtige Begriff.
Mhm.
Das nochmal erläutern und vielleicht einen alternativen Begriff vorschlagen?
Sie sind, wenn dann, also das kommt oft vom, in Bezug mit Faszien wird das oft gesagt, dass die verklebt wären und dass man dann mit so einer Faszienrolle ultra hart drüber rollen muss und dann wird es wieder weich gemacht. Das hat so ein bisschen was von Teigbearbeitung, finde ich, aber so funktioniert es halt nicht. Faszienrollen sind eigentlich eher zur Nervensystemüberlagerung, aber da kann ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Die Faszien werden, wenn dann, eher einfach weniger beweglich. Also so kann man sich es eher vorstellen, dass es einfach weniger beweglich ist, weniger flexibel als an einer anderen Stelle zum Beispiel. Und wie gesagt, wie so eine Barriere auch einfach darstellen, sodass Bewegungsreize nicht mehr richtig oder nicht mehr so gut weitergeleitet werden.
Ja, ich finde immer das Bild ganz schön. Also Faszien befinden sich in der extrazellulären Matrix.
Yes.
Und für die Faszienbildung braucht es Kollagen. Und unser Körper produziert nicht nur eine Form von Kollagen, sondern es sind 28 bis 29. Ich finde immer wieder unterschiedliche Zahlen. Also manchmal wird 28 angegeben, manchmal 29. Und einiges von diesen Kollagen führt halt dazu, dass die Faszien schön weich sind und dass alles beweglich ist. Und dieses Gleiten ist, glaube ich, wichtig, dass verschiedene Schichten übereinander, miteinander gleiten können. Und dann gibt es Kollagen, was quasi dicker ist. Und dieses dickere Kollagen braucht der Körper, um die ursprüngliche Wunde erstmal wieder zu schließen. Nur wenn er dann in eine Überproduktion geht und nicht aufhört, diese Wunde quasi reparieren zu wollen, dann kommt es zu diesem dicken Kollagen, was zu diesen Störungen führt. Ob man sie jetzt Verklebungen nennt oder halt einfach verdickte Kollagenfaszien. Genau, also mir war es jetzt neu, dass Verklebung nicht der richtige Begriff ist. Ich benutze auch immer das Wort Verklebung, aber ich verstehe schon, was du meinst, weil eigentlich, also ja, dieses Kollagen ist schon gluey irgendwie geklebt,
ja,
aber
ja.
Es ist jetzt nicht wie, als wären zwei Blätter aufeinander geklebt, sondern es geht eher auch um diese extrazelluläre Matrix, ja, dazwischen, also das, was sich zwischen den verschiedenen Schichten Haut, Faszien, Organe, dass sich das bewegt.
Ja, das hast du sehr schön ergänzt. Und ja, Verklebung, ich sag's trotzdem schon auch manchmal so, aber ich finde halt, bei Verklebung denkt man dran, okay, da muss ich nur feste drüber rollen oder einmal kräftig dran ziehen und dann ist es wieder weich, aber so simpel lässt sich das halt nicht auflösen. Das ist mehr Zusammenspiel.
Ich glaube, dass es schon vielleicht geht oder auch Besserung schafft. Also ich kenne schon Menschen, die auch sehr gute Erfahrungen haben mit diesen Faszien.
Ja, ja.
Das Problem ist halt nur, wenn man den unterliegenden Entzündungsprozess nicht adressiert und der Körper weiterhin dieses zu klebrige Kollagen produziert, dann kommt es halt immer wieder. Und dann kann man es durch diesen Prozess einmal vielleicht unterbrechen und danach kommt es halt gleich wieder.
Genau, ja. Da braucht es einfach ein bisschen mehr, einen Blick dafür und ein bisschen mehr Behandlung als einfach nur, ja, ich dehne das auf und ich ziehe einmal kräftig dran. Deswegen immer ganzheitlicher Blick. Ganzheitlicher Blick habe ich auf jeden Fall gelernt. Mittlerweile.
Ja, wie behandelst du Frauen nach Kaiserschnitt, wenn du gerade sagst, ganzheitlich? Also was gehört noch dazu, außer jetzt die direkte Narbenmassage?
Alles. Letztendlich die ganze Frau in den Fokus zu nehmen. Das spielt da extrem viel eine Rolle. Und das ist eigentlich gerade egal, ob es nach einem Kaiserschnitt ist, nach einer Vaginalgeburt oder ob es um was ganz anderes geht. Weil auch jemand, der jetzt nur mit Rückenschmerzen kommt, da gibt es so viele Faktoren, die mit reinspielen. Wie viel Stressbelastung habe ich? Das ist so ein Klassiker. Wie viel Stressbelastung habe ich? Wie gut kann ich damit umgehen? Was habe ich für eine körperliche Betätigung? Habe ich Sport eingebaut in meine Woche? Wie sieht mein Alltag aus? Wie bin ich von der psychischen Konstitution her? Und so gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, die da einfach mit reinspielen. Also nur das Körperliche zu beachten, ist einfach zu kurz gegriffen, weil da hängt ja immer noch ein ganzer Mensch dahinter.
Ja, und ich denke immer, du bist Physiotherapeutin, du darfst nichts über Ernährung oder Ernährung ist nicht deine Expertise. Und das kann ich jetzt einfach so sagen als Nicht-Physiotherapeutin und aus meiner eigenen Erfahrung, dass halt auch Ernährung einfach große Rolle spielt bei diesen entzündlichen Prozessen. Dass das auch ein Anhaltspunkt sein kann, um eine schmerzende Narbe oder auch Rückenschmerzen zu heilen, indem man seine Ernährung ändert, was ja auch viele
total
glauben, dass das passieren kann. Die Hörerinnen, die meine Folgen zum Narbengewebe gehört haben, kennen schon meine Geschichte, wie meine Kaiserschnittnarbe nach meiner zweiten Geburt in meinem ganzen Körper Probleme gemacht haben. Vielleicht kannst du erzählen, kennst du auch Fälle, wo Frauen mit Symptomen zu dir kommen, die sie vielleicht gar nicht erstmal mit ihrer Geburtsverletzung in Verbindung gebracht haben?
Kaiserschnitt habe ich tatsächlich noch gar nicht so viele. Also bei mir sind sehr, sehr viele, die grundsätzlich wegen Beckenboden da sind und die meisten sind bisher nach Vaginalgeburt da tatsächlich. Aber ja, ich habe auch zwei in Behandlung, die ich gerade spontan im Kopf habe. Die eine kam ursprünglich wegen Symphysenschmerzen, die nach der Geburt erst aufgetreten sind. Und das hat sich dann so ein bisschen ausgeweitet, dass es auch immer so Richtung Steißbein ging. Und letztendlich sich aber eben auch auf den Beckenboden ausgewirkt hat. Also sie hat einfach auch die Ansteuerung nicht so richtig hingekriegt, sowohl von Bauchmuskulatur als auch von Beckenbodenmuskulatur. Das ist uns dann nämlich bei der vaginalen Untersuchung aufgefallen. Und übrigens, vaginale Untersuchung, auch wenn wir das vorher abmachen, bevor ich meinen Finger einführe, frage ich immer, darf ich meinen Finger einführen, auch wenn wir das vorher abgemacht haben. Und manchmal kommt dann ein ja klar und ich sage, nee, nicht ja klar, du kannst dich nämlich jederzeit umentscheiden. Bei der Untersuchung haben wir festgestellt, immer wenn ich gesagt habe, sie soll anspannen, hat sie nicht angespannt, sondern sie hat runtergedrückt. Das heißt, da war einfach sehr viel irgendwie durcheinander im Körper und wir haben auch festgestellt, auf der Seite, wo sie immer mehr Beschwerden hat, da ist auch die Narbe weniger beweglich und da ist alles irgendwie so gefühlt, ich sag's es doch, verklebter und einfach weniger gleitfähig, weniger flexibel. So kann sich das auswirken. Eine andere Frau habe ich gerade, die hat Schmerzen, die nach der Geburt angefangen haben. Nicht direkt an der Narbe, sondern eher so im Rumpfbereich an der Flanke, im Rippenbereich, die sie gar nicht so richtig zuordnen kann. Da kann ich aber noch nicht so viel dazu sagen, weil ich die erst einmal hatte. Aber ich vermute stark, dass es auch mit der Narbe zusammenhängt, ja.
Ja, dann kann ich vielleicht an der Stelle einfach nochmal kurz auch einfach meine Erfahrung. Ich hatte halt nach meiner zweiten Geburt, die ja eine vaginale Geburt war, wo ich schon die Kaiserschnittnarbe gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ich hatte Fußschmerzen, wurde dann mit einer Plantarfasziitis, also umgangssprachlich Fersensporn, diagnostiziert. Hatte Schmerzen in der Hüfte, die ich nicht einordnen konnte, weil ich immer dachte, ich weiß nicht von wo oder wohin ich stretchen soll. Also es war eigentlich oben an der Darmbeinschaufel, so der obere Punkt, da hat es gezogen. Unterer Rücken dann so doll, dass ich letztendlich einen Hexenschuss hatte, 13 Monate nach der Geburt und gar nicht mehr laufen konnte. Und die Schmerzen zogen sich bis in den mittleren Rücken rauf. Alles auf der rechten Seite. Und es war tatsächlich so, dass ich bei mir im Laufe der zweiten Schwangerschaft, beziehungsweise auch in der Zeit danach, weil ich Ernährungsänderungen gemacht hatte und Dinge wieder gegessen hatte, die ich vorher nicht gegessen habe, dass sich meine Narbe wieder entzündet hat. Also, dass sich wieder Narbengewebe
entwickelt hat, vielleicht auch einfach in diesem Wochenbettprozess, wo sowieso alles sehr entzündlich ist und ich auch einen Dammriss hatte, der ja auch, wo neues Narbengewebe entsteht, da ist halt meine Kaiserschnittnarbe gleich mit angesprungen und hat schön wieder dieses sticky Kollagen produziert und hat quasi an meiner Spirallinie, also wenn man sich die Faszienlinie anschaut, an der Spirallinie gezogen und entlang dieser Faszienlinie hatte ich all diese Schmerzen. Und als ich dann angefangen habe, wieder zu massieren und meine Ernährung zu ändern, bumm, waren alle Schmerzen wieder weg.
Das ist so spannend, oder? Ja. Also solche Fälle habe ich öfter, ja, jetzt nicht nur auf Kaiserschnitt bezogen, sondern auch welche einfach nur mit, also mit, nur in Anführungszeichen mit Dammriss, wo dann doch irgendwie so diffuse Probleme da sind. Und immer wenn ich dann frage, hast du Probleme mit der Dammnaht, mit der Dammnarbe, dann heißt es nee. Aber wenn ich dann so weiter frage, ja, wo ist denn die Symptomatik rechts, links? Und es ist ganz oft so, dass es schon meiner Vermutung nach im Zusammenhang damit steht. Und wenn wir dann eben ganzheitlich auch die Narbe, den Beckenboden, den Bauch mitbehandeln, dass es dann insgesamt besser wird und jetzt nicht nur zum Beispiel die Rückenschmerzen und wir sind nur da hinten unterwegs.
Ja, absolut. Das, wo du das gerade ansprichst, dieses Thema, hast du Probleme mit? Ach, ist alles gut. Das kenne ich sehr gut als Yoga-Lehrerin. Immer wenn ich frage, also immer wenn Frauen zu mir in die Yogakurse nach der Geburt kommen, frage ich immer, wie sieht's aus? Gibt es Beschwerden? Und dann sagen alle eigentlich immer erstmal, ach, ist eigentlich okay. Und auch dieses eigentlich ist ja schon interessant. Ich glaube, den extremsten Fall, den ich mal hatte, war eine Frau, die auch schon sehr, sehr früh gekommen ist. Eigentlich früher, als ich es gerne gehabt hätte. Aber die wollte halt unbedingt raus. Und dann habe ich immer gesagt, okay, du machst ganz sanft und machst diese und diese Alternative, anstatt dass das alles andere machen. Und dann hat sie immer gesagt, ja, ja. Und ich habe mich einmal kurz umgedreht, mir die anderen Frauen angeschaut, habe mich zu ihr gedreht und die hat immer alles gemacht, wie alle anderen. Also sie wollte einfach so viel. Und hat aber immer gesagt, alles gut, alles gut. Und dann irgendwann, ich glaube, das war 4 Monate nach der Geburt, kam sie dann mal nach einer Klasse zu mir und sagte so ganz leise, also Thea, das mit dem Beckenboden hätte ich mir ja anders vorgestellt. Ich verliere jeden Tag immer noch Urin. Und ich bin fast im Boot versunken und dachte immer, welcher Teil von hast du Probleme oder gibt es irgendwas, was ich wissen muss? Wie kommt es, dass Frauen dann sagen, nee, es gibt kein Problem, aber das Problem ist eigentlich so stark, dass es sie jeden Tag, jede Stunde beeinflusst. Aber dann war immer noch diese Hemmschwelle da, das zu sagen. Und das ist halt auch einfach ein Problem in unserer Gesellschaft, dass so viele Themen noch tabuisiert sind, sei es in der Schwangerschaft und für die Geburt oder halt auch danach. Und zum Teil fehlt den Frauen ja, glaube ich, auch das Vokabular. Und das Körperempfinden, wirklich beschreiben zu können, was sie fühlen, was vielleicht anders ist. Und du hast es am Anfang angesprochen, das ganze Ding People-Pleasing. Sagen ja, ja, die gute Patientin zu sein, die keine Probleme macht, die dann sagt, nach der Behandlung, eigentlich, es fühlt sich nicht besser an als vorher. Weil ich weiß gerade nicht, ob es sich besser anfühlt. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht einordnen. Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, genau so. Also ich frage mittlerweile sehr präzise nach. Also wenn es jetzt in der Behandlung im 1:1 ist, dann fange ich schon erstmal allgemeiner an. Aber meistens sind sie da auch ein bisschen redseliger nach einer Weile. Und wenn es jetzt um die Kurse geht, also da habe ich von Anfang an, da habe ich einen Fragebogen, wo dann auch wirklich steht, ob sie irgendwelche Symptome davon haben. Da gibt es eine Liste dann zur Auswahl. Wenn ich einfach nur frage, gibt es irgendwelche Probleme, dann ist meistens so, nö, passt schon. Aber da gibt es dann wirklich zum Ankreuzen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Kieferschmerzen, ungewollter Urinverlust, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr etc. pp. Also da steht wirklich alles drin, wo sie dann einfach nur ankreuzen müssen und dann nicht drüber nachdenken, ja, ist das ein Problem? Nein, das ist kein Problem. Weil ganz viel wird ja auch von ärztlicher Seite dann bagatellisiert. Wenn Frauen ansprechen, und das habe ich schon oft gehört von Patientinnen von mir, die eigentlich mit einem Folgerezept kommen wollten, aber halt erst nochmal zum Arzt müssen und dann, ja, ich habe irgendwie ein Druckgefühl oder ich habe immer noch so ein bisschen Urinverlust. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine Organsenkung habe. Nee, das ist normal. Da kann man physiotherapeutisch sowieso nichts machen, habe ich auch schon mal gehört von einer, die mit Steißbeinschmerzen zu ihrer Gynäkologin ging. Also ich glaube, das war dann beim Checkup 6 Wochen danach, glaube ich. Das ist normal, da kann man physiotherapeutisch sowieso nichts machen, war dann die Antwort. Die hat kein Rezept bekommen. Also es ist, das Wording fehlt und es fehlt dann einzuschätzen, was ist überhaupt normal und was nicht. Und wenn ich mich schon traue, das anzusprechen, dann heißt es auch von der ärztlichen Seite, das ist normal. Also muss es ja irgendwie an mir liegen, dann ist es ja kein Problem, sondern ich bin's.
Ja, ich fasse mir gerade an den Kopf, weil auch da ist wieder so viel drin. Dieses spezifische Symptome zu erkennen und dann auch die Verbindung herzustellen, vielleicht zur Geburt, zu möglichen Geburtsverletzungen. Also du hast zum Beispiel Kieferschmerzen angesprochen, da wissen ganz viele nicht, was der Kiefer jetzt eigentlich mit dem Beckenboden zu tun hat. Und dieser Satz, der ja nicht nur von Ärzten kommt, sondern auch aus der Gesellschaft, das ist normal nach der Geburt. Das ist halt so und eigentlich schwingt immer mit, es ist halt, und also ich glaube, manche sagen es nicht, aber so dieser Grundtenor ist, Geburt zerstört deinen Körper, ja? Schwangerschaft und Geburt zerstört deinen Körper. Und das ist sowas, das hat für mich in diesem ersten Jahr nach der Geburt von meinem zweiten Sohn, wo ich dann auf einmal all diese Schmerzen hatte und ich war total irritiert, weil nach meinem Kaiserschnitt hatte ich nicht so viele körperliche Probleme und dann war ich total verwirrt, warum ich das jetzt auf einmal nach meiner vaginalen, nach meiner tollen Hausgeburt hatte. Ja. Und ich hatte halt auch mit den ganzen Schmerzen, die ich vorher genannt hatte, ich hatte halt auch eine leichte Blasensenkung und meine Rektusdiastase hat sich nicht geschlossen. Und ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich seit einem Jahrzehnt Frauen nach der Geburt dabei begleite mit Yoga-Übungen, dass sie ihre Rektusdiastase schließen, dass sie ihren Beckenboden wieder ansteuern können. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann meinen Beckenboden nicht ansteuern. Ich habe halt diese Stressinkontinenz gehabt und meine Rektusdiastase ging einfach nicht zu, obwohl ich alles in Anführungszeichen richtig gemacht habe. Und ich weiß, dass ich in manchen Low-Momenten dann immer gedacht habe, es stimmt also doch. Der Körper ist dann einfach kaputt und das ist jetzt der Preis, den ich dafür gezahlt habe, dass ich noch ein zweites Kind wollte, dass ich diese vaginale Geburt wollte und halt ein 4-Kilo-Baby irgendwie ohne gescheite Presswehen aus mir herausgedrückt habe. Ja. Das ist jetzt einfach der Preis, den ich als Frau bezahlt habe. Und das war dann interessant, weil ich diese Gedankengänge immer in mir erkannt habe und dann immer wieder mich da selber so rausgerissen habe und gedacht habe, nee, irgendwas kann daran nicht stimmen. Das ist nicht, also es fühlte sich einfach nicht wahr an. Und sobald ich dann für mich die Punkte verbunden habe und ja dann auch damit den Schlüssel in der Hand hatte für mein eigenes Wohlergehen und für meine Heilung, war es dann auch total klar, dass das einfach völliger Bullshit ist. Aber ich weiß, dass viele Frauen in dieser Realität leben, weil sie halt nicht den Zugang haben zu den Ärztinnen, die sagen, ja, da ist ein Problem. Das kann vielleicht physiotherapeutisch und halt, ich denke, es gibt viele Modalitäten, die damit hineinspielen, die helfen können, gelöst werden kann. Dann Frauen, die keine Folge Rezept bekommen. Also, und ich weiß selber, wie schwer das ist. Und ich habe mittlerweile meine Sätze und meine Dinge, die ich sage, damit ich weiß, dass ich die Überweisung zu meiner Osteopathin oder meiner Physiotherapeutin bekomme. Und ich bin in einem großen Hausarztzentrum, also wo ich als Patientin hingehe. Und da weiß ich halt auch, da muss ich zu den Frauen gehen, die selber Kinder haben, die geben mir das. Und der Doktor, der nur selber noch keine Kinder hat, der wird eher vielleicht sagen, ey, ist ja nicht nur dich, die hatten ja gerade erst eine. Also ich glaube, da muss man auch strategisch einfach klug sein und das System für sich spielen, damit man dann auch wirklich die Hilfe bekommt, die man braucht. Und natürlich, es ist zum einen ein zeitlicher Faktor, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen und auch ein finanzieller Faktor, dass nicht alle Physiotherapie komplett von der Kasse übernommen wird und man manchmal halt selber auch Leistungen selber noch zahlen muss.
Ja. Ja, ich sage immer in den Kursen dazu, ihr müsst manchmal euch trauen, nervig zu sein, damit ihr die Versorgung kriegt, die ihr braucht und die euch zusteht. Und vor allem bei diesem, es ist normal, ja, manche Probleme sind nach Geburt erstmal normal, aber nicht normal im Sinne von, wir lassen das einfach mal so stehen, sondern da darf man trotzdem dran arbeiten. Und das heißt nicht, oh Gott, jetzt ist alles im Eimer, weil ich habe ein Problem, was ich bearbeiten muss, sondern hey, es ist jetzt noch frühzeitig, jetzt kannst du noch richtig gut was dann machen und dann kann es besser weitergehen.
Genau, dieser zeitliche Faktor. Also in den ersten 6 Wochen bin ich der Meinung, sollte man sowieso erstmal sich wirklich nur ausruhen,
ja, ja,
gar nicht viel machen. Mhm. Und dann kann man schauen von 6 Wochen bis zur 3-Monats-Grenze, was verändert sich dann? Und das ist dann auch nochmal was ganz anderes als nach 6 Monaten oder nach einem Jahr. Und
ja,
meiner Meinung nach ist Heilung immer möglich.
Mhm.
Es gibt Symptome, die nie komplett weggehen, aber Verbesserung der Lebensqualität ist in den allermeisten Fällen wirklich möglich und auch kein Hexenwerk irgendwie. Also okay, meistens sind ja die Interventionen, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber dann letztendlich in der Umsetzung, wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert, gar nicht so kompliziert sind.
Ja, wenn man es rechtzeitig angeht, dann halt ja. Also es ist immer möglich, definitiv. Und auch übrigens, wenn jetzt jemand mit Kaiserschnittnarbe hier sitzt und denkt, oh Mann, ich habe die 5 Jahre nicht massiert, bringt das überhaupt noch was? Ja, also bringt immer was, egal ob es um eine Kaiserschnittnarbe geht, um Beckenbodenprobleme, um Schmerzen. Ja, Verbesserung von Lebensqualität ist immer möglich und Symptome können immer gebessert werden, auch wenn es schon fortgeschritten ist. Es ist einfach nur leichter, wenn man schon frühzeitig dran arbeitet.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, liebe Rebecca, für die Hörerinnen, die jetzt interessiert sind, auch an deiner Arbeit. Wo kann man dich finden, sowohl in Person als auch online?
Achso, ich habe gar nicht gesagt, wo ich bin, ne? Ja. Ich bin in Offenburg und ich arbeite im Reha-Zentrum Offenburg. Da ist alles, was an, ich sag mal, Sport und körperlichen Dingen nötig ist, also Physiotherapie auf Rezept und eben Schwangerschaftssportkurs und Sportkurse für Nachgeburt, sowohl eher Rückbildung als auch Nachrückbildung.
Und in Deutschland werden die ja auch von der Kasse mitfinanziert, ne?
Ja, stimmt, das ist ein guter Motivator, ja.
Genau, weil hier in Österreich gibt's das leider nicht, aber in Deutschland kann man das auch auf Kasse machen.
Also Physiotherapie ist ja sowieso auf Rezept, da gibt es nur eine Eigengebühr von 10%. Die Kurse, die wir haben im Reha-Zentrum, das sind Präventionskurse und Präventionskurse werden zumindest immer bezuschusst von den gesetzlichen Kassen. Bei den privaten, da gibt es mehr Differenz, das ist, mal wird es übernommen, mal nicht, aber die gesetzlichen, die bezuschussen alle mindestens 75 Euro zu den Kursen. Und manche haben wir 2026 sogar noch aufgestockt, sodass man letztendlich einen Eigenanteil hat von 40 bis 60 Euro so im Schnitt. Für 8 Termine. A1 Stunde.
Und wo genau, kann man dich online finden?
Online heiße ich bei Instagram rebecca.rehazentrum. Also ich bin sehr mit dem Reha-Zentrum connected, weil ich da eben, ich habe da nach der Elternzeit angefangen und fühle mich da sehr zu Hause. Die haben mir sehr viel ermöglicht. Da wird es jetzt aber eben nach und nach noch Erweiterungen geben, weil ich jetzt eben im Zuge von der Doula- und Hypnobirthing-Kursleitungsausbildung noch ein Kleingewerbe eröffnen werde. Da mache ich wahrscheinlich keinen separaten Account und da habe ich aber auch aktuell noch kein klares Angebot, weil ich erstmal noch für mich selber rausfiltern muss, was ich zeitlich hinkriege und was nicht. Aber es wird auf jeden Fall Geburtsvorbereitungskurse geben. Mentale Geburtsvorbereitung. Die werden, mal gucken, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres stattfinden. Ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich hinkriege, ja.
Ja, aber auf jeden Fall kann man dich finden bei rebecca.reha-zentrum. Tue ich natürlich auch nochmal in die Shownotes. Rebecca, vielen lieben Dank, dass du die Initiative ergriffen hast und nochmal zu mir in den Podcast gekommen bist. Ich wünsche dir und deiner Tochter weiterhin alles Liebe.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Das war das Gespräch mit Rebecca. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hast und du den Podcast noch nicht abonnierst, dann tu das doch jetzt gleich. Dann bekommst du auch alle zukünftigen Folgen vom Geburtsgeschichten-Podcast immer sofort angezeigt. Auch würde es mir helfen, wenn du dem Podcast eine Bewertung hinterlässt bei Apple Podcasts und Spotify, eine Sternebewertung und gerne noch einen Kommentar dazu unter die Folge bei Spotify oder eine Bewertung schreiben bei Apple Podcasts. Und ja, wenn du den Podcast einfach teilst mit Freunden und Familie, dann hilft mir das, dass mehr Leute von diesem Podcast erfahren und dass diese Geburtsgeschichten und Gespräche geteilt werden. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.